have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich freue mich einmal mehr riesig darauf, den Mann, der mir auch heute wieder virtuell zugeschaltet ist, begrüßen zu dürfen, Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Julius. Ich habe irgendwie heute das Gefühl, wir leben in einer Simulation. Ich erkläre dir gleich, was ich damit meine. Aber ich hoffe natürlich, dass du real bist, dass es dir gut geht und dass du ready bist, heute einmal mehr einen Podcast zusammen aufzunehmen.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Was hast du denn?
Zum einen sind heute bei uns die Clips aus der nicht Opening Night, sondern halt die richtige Opening Night quasi, wenn dann die ganzen Spiele stattgefunden haben, abseits von den beiden Opening Night Fixtures. Kleiner Disclaimer, deswegen direkt vorweg, ihr werdet es euch denken können, heute ist für uns Donnerstag der 23.10. Wir werden diese Folge hier heute aufnehmen, die droppt dann aber nächste Woche für euch vorproduziert, weil ich, wie ich ja auch schon erzählt habe, ab übermorgen auf dem Weg nach Amerika mich mache und das ein bisschen kompliziert geworden wäre mit der Aufnahme dann Anfang nächster Woche, deswegen hier diese vorproduzierte Folge. Was für uns bedeutet, gestern, also heute Nacht, hat unter anderem Victor Wembanyama Dinge gemacht, die ein Wesen, das derselben Spezies angehört wie du und ich, Julius, eigentlich nicht imstande sein sollte zu tun. Das ist Grund A, warum ich irgendwie ein bisschen in Matrix-Stimmung bin. Grund B, ich habe gerade eben gesehen auf Instagram, dass der FC Bayern Basketball Spencer Dinwiddie gesigned hat. Das war etwas, was ich jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Bingo-Card hatte diese Woche. Wir haben heute die News bekommen, über die wir jetzt noch keinerlei weiterführende Informationen haben. Deswegen werden wir das natürlich jetzt nicht groß besprechen, bis ihr das dann hier nächste Woche hört. Wird da wahrscheinlich schon das ein oder andere rausgekommen sein, dass sowohl Terry Rozier als auch Blazers Head Coach Chauncey Billups verhaftet wurden vom FBI in irgendwas, was sich rund um einen Wettskandal dreht. Also ich weiß auch nicht, heute ist irgendwie ganz, ganz komische Dinge passieren heute rund um die NBA. Und deswegen freue ich mich natürlich an die feste Konstante, mein Fels in der Brandung hier, diese Aufnahme mit dir. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Normalität in meine NBA-Gedanken bringen können in dieser heutigen Aufnahme.
NBA has gone 0 days without unnecessary drama. Das ist mal diese schöne Grafik, die da rumgeht. Bei Terry Rozier hat es mit illegalen Sportwetten zu tun. Der ist heute festgenommen worden in Orlando, wo Miami letzte Nacht gespielt hat. Und ich habe gehört, dass es bei Billups nicht direkt mit Sportwetten zu tun hat, sondern so illegalem Pokerspiel im Zusammenhang sogar mit der Mafia. Hat Charms zumindest vorhin gesagt. Also komplett crazy, was aktuell schon wieder abgeht. Du hast gerade schon gesagt, wir haben keine großen Infos derzeit und sind jetzt auch generell keine Experten auf diesem Gebiet. Aber es ist auf jeden Fall zumindest mal eine ziemlich heftige Neuigkeit.
Bist du kein Experte in illegalen Pokerspielen mit der Mafia?
Nee, ich bin Experte im legalen Pokerspiel.
Naja.
Ey, wir haben schon zusammen Poker gespielt und da hat sich einer von beiden nicht mit Ruhm bekleckert.
Da haben wir uns beide andere, nicht mit Ruhm bekleckert. Du bist eins nach mir rausgeflogen.
Na, war nicht so, dass das glaube ich nicht. Das ist so war direkt nach dir. Na, ja, das weiß ich nicht. Ja, naja.
Ja, es ist viel Verrücktes und wir wollen aber heute etwas liefern, das einigermaßen zeitlos ist, beziehungsweise bei dem wir hoffen, dass das diese Woche jetzt zumindest noch überdauern wird. Wir haben euch nach Hot Takes gefragt für die kommende, beziehungsweise für die jetzt dann laufende Saison seit gestern, seit vorgestern und wollen ein paar von diesen Takes, wir haben uns 10 rausgepickt, wollen die bewerten quasi, besprechen auf einer Heißheitsskala, auf einer Hitzeskala, wenn man es deutsch korrekt formulieren möchte. Von 1 bis 10 bewerten, ein bisschen besprechen, was muss passieren, dass diese Hot-Takes vielleicht eintreten. Und wie gesagt, natürlich die Hoffnung, dass das dann nächste Woche noch genauso aktuell ist wie heute, wenn wir das besprechen, weil es ist jetzt zum Beispiel, da werden wir gleich dazu kommen, es ist zum Beispiel was zu Kevin Durant dabei. Wenn sich jetzt in den nächsten Tagen Kevin Durant Season-Ending verletzen sollte, entweder schneiden wir das dann raus, was wir dann gleich besprechen werden, oder es ist halt nicht mehr brandaktuell, also seht uns das bitte nach. Das ist der Fluch einer solchen Vorproduktion. Aber ich denke doch, und ich gehe davon aus, weil wir haben uns hier Takes rausgepickt, die tendenziell zumindest mal für eine Woche zeitlos sind. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier und heute besprechen werden. Und ich würde sagen, noch ganz kurz, wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut soweit.
Ach, alles wunderbar. Alles wunderbar. Ich meine, wir haben uns ja gestern das letzte Mal ausführlicher gehört. Seitdem ist jetzt nicht groß irgendwas passiert. Viel zu tun aktuell natürlich mit Reel und Short Content. Und auf YouTube geht's ja jetzt auch wieder los. Hier im Podcast. Die neue NBA-Saison. Zum einen natürlich sehr exciting, dass es endlich wieder angefangen hat. Zum anderen natürlich auch sehr am Hustlen aktuell. Aber ich kann mich nicht beklagen. Es macht Spaß. So soll es sein. Und ich freue mich auf eine weitere hoffentlich erfolgreiche Saison. Wie geht's dir?
Ja, ebenso. Die Reisevorbereitungen, ich will nicht sagen, laufen auf Hochtouren, weil ich werde natürlich morgen dann erst alles packen für den Flug übermorgen. Aber so langsam aber sicher werden die Gedanken und die Vorbereitung natürlich immer konkreter. Super, super gespannt. Und auch ansonsten, ja, jetzt noch so ein paar Dinge abarbeiten diese Woche, bevor es dann in den quasi Urlaub geht. Also ja, auch ich kann und möchte mich nicht beklagen. Wollen wir reinstarten?
Sehr, sehr gerne.
Wir starten rein mit quasi zwei Spielern, also gleich zwei Hot Takes. Einmal von Stefan, Cooper Flagg wird nicht Rookie of the Year. Und der zweite von Anton, VJ Edgecomb wird Rookie of the Year. Und die Sixers ein Top 4 Seed. Und das bietet sich an der Stelle natürlich an, weil wir sowohl Cooper Flagg als auch VJ Edgecomb gestern in der heutigen Nacht in ihren jeweiligen NBA-Debüts gesehen haben. Und deswegen sprechen wir jetzt über diese Hot Takes und über diesen, ja, wie heiß das Ganze ist. Ich würde dir den Ball zuwerfen mit der These, dass auch wenn VJ Edgecomb natürlich ein fantastisches Debüt hatte heute Nacht und auch wenn Cooper Flagg gestruggelt hat in gewisser Hinsicht, weil er einfach eine Rolle ausfüllen muss, und das haben wir ja auch im Vorfeld der Saison besprochen gehabt, die ihm halt einfach zu diesem sehr, sehr frühen Stadium seines Lebens und seiner Karriere noch nicht so wirklich auf den Leib geschneidert ist, nämlich als de facto nomineller Starting Point Guard der Dallas Mavericks. Er hatte Probleme, auf den Ball aufzupassen, er hatte Probleme, diesen Initiator zu spielen, aber trotzdem, generell sollte man nicht überreagieren nach allzu vielen, allzu wenigen Eindrücken. Hier kommt jetzt das Zeitlose ins Spiel, wer weiß, vielleicht hat Cooper auch ein 30-Punkte-Triple-Double gedroppt in einem der Spiele, bis dann diese Folge tatsächlich rauskommt nächste Woche. Aber ich denke, allgemein gesprochen, und wir hatten auch neulich in der Supporter-Folge unsere Award-Picks rausgehauen, es muss schon sehr, sehr viel schieflaufen für Cooper, dass er nicht Rookie of the Year wird. Dementsprechend, es ist ja auch ein Hot-Take hier von Steph. Und andersrum gedacht, muss auch sehr, sehr viel weiterhin sehr, sehr gut laufen für VJ Edgecomb. Zu der allgemeinen Sixers-Komponente können wir ja vielleicht gleich im zweiten Schritt kommen. Ich sag jetzt mal mein Ranking noch nicht, mein Rating noch nicht von diesen beiden Takes. Aber da wirst du mir ja sicherlich zustimmen, dass selbst wenn jetzt Cooper Flagg in diesen ersten Saisonwochen strugglen sollte, gehen wir beide davon aus, dass sich das dann mit der Zeit auf einem sehr hohen Niveau einpendeln wird, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da sollte man nicht überreagieren, egal was jetzt passiert im Saisonstart mit Cooper Flagg, im Negativen, sage ich mal, oder eventuell irgendeinem seiner Konkurrenten im Positiven. Das kann sich alles sehr, sehr schnell relativieren, einpendeln im Verlauf der Zeit. Flagg wird entsprechend, denke ich, auch sehr davon profitieren, wenn Kyrie Irving dann irgendwann zurückkehren sollte, wenn jetzt irgendwelche Rookies richtig stark aufdrehen, irgendwelche anderen, werden Defense sich auch im Verlauf der Zeit so ein bisschen auf sie einstellen und sagen, okay, gut, Edgecomb oder Bailey oder wer auch immer, die haben jetzt krasse 2 Monate gespielt, jetzt werden die halt in unserem defensiven Gameplan ein bisschen mehr auftauchen und werden mal speziell gucken, wie wir ihnen das Leben schwer machen können, und dann kann sich so etwas auch alles ändern. Also natürlich ist Flagg jemand, der sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt von seinen Gegnern zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, weil er mit dem meisten Hype reingekommen ist, weil er am offensiven Ende jetzt auch nicht mit den allerbesten Teammates zusammenspielt. Das ist natürlich bei Edgecomb, um den es jetzt hier gerade als seinen Konkurrenten geht, ein bisschen anders. Da konzentriert sich die Defense auf einen Embiid natürlich. Wenn George dann irgendwann zurückkehrt, wird sie sich auch auf den George konzentrieren, auf den Maxi im Backcourt. Und ehe dann so jemand wie Edgecomb kommt, das dauert dann so ein bisschen, und davon kann er natürlich entsprechend sehr profitieren. Bei mir sind beide Hot Takes nicht natürlich mit der gleichen Wertung auf der Skala, weil es ist natürlich das eine zu sagen, okay, es wird nicht Cooper Flagg, und dann aber was anderes, wenn man sagt, okay, es wird halt konkret stattdessen dieser einnehmen. Also dass Flagg generell nicht Rookie of the Year wird, ist schon unwahrscheinlich in meinen Augen, aber dass es dann auch noch genau wie Jay Edge kommt, wird, das ist dann nochmal entsprechend unwahrscheinlicher. Ich sehe schon doch auch trotzdem ein realistisches Szenario, wo Cooper Flagg nicht der Rookie of the Year wird. Das ist natürlich ein Szenario bei Verletzungen. Das ist ein Szenario, wenn Dallas wirklich komplett abkackt und sogar das Play-in-Tournament eventuell verpasst, wenn es halt wirklich überhaupt nicht funktioniert so richtig und dann halt mindestens einer, wie jetzt beispielsweise Edge kommt, halt komplett aufdreht. Das kann ich mir schon vorstellen. Er ist, glaube ich, kein Lock für den Rookie of the Year, so wie das in anderen Jahren vielleicht der eine oder andere Kandidat waren, wie jetzt beispielsweise Victor Wembanyama. Aber da muss, denke ich, doch schon einiges passieren. Also ich würde sagen, dass Flagg nicht Rookie of the Year wird. Das ist bei mir auf der Skala eine 8 von 10. Und dann halt entsprechend eine 9 von 10, dass es VJ Edge kommt, wird.
Wird das dann zur 10 von 10 vielleicht sogar durch diesen durch die zweite Hälfte von Antons Take, dass die Sixers ein Top-4-Seed sind im Osten?
Ja, das ist dann halt nochmal, dann ist es wahrscheinlich schon eine 9,5. So, die Sixers, man darf sie nie abschreiben. Wir hatten es bei uns in unserer Power Ranking Eastern Conference Folge gesagt gehabt, so Worst Case und Best Case bei den Sixers geht am allerweitesten auseinander von allen Teams in dieser Conference. Aber dass sie am Ende trotzdem in der Top 4 landen, dass es dann so weit nach oben geht, das ist dann schon sehr unwahrscheinlich. Ich hatte sie auf Platz 9 mit 41. Da müssten sie jetzt schon 7 mehr holen. 7 Siege mehr, als ich es ihnen zutraue, um am Ende bei 48 anzukommen, wo sie dann auch nur auf dem geteilten 4. Platz wären, wo es dann ja auch noch ein Tiebreaker geht und so weiter und so fort. Also, dass sie mehr holen als Cleveland und New York, halte ich für ausgeschlossen. Orlando sah gut aus in der Preseason und bisher in der Saison. Und dann laufen da auch noch Teams wie Detroit rum, die Hawks, die Raptors. Also, na, das sehe ich dann noch weniger. Keine 10 von 10. Aber eine 9 mit Tendenz zur 9,5 von 10 für diese spezielle Hot Take.
Ich glaube, ich gehe sogar auf die 10. Also für mich macht es das Zusammenspiel. Wenn jetzt der Take wäre, VJ Edge kommt mit Rookie of the Year, dann wäre ich da wahrscheinlich auch so bei einer 8 oder so. Wenn jetzt der Take wäre, die Sixers Top 4 Seed, dann wäre ich da auch bei einer 8 oder 9. Aber ich sehe schon irgendwo ein realistisches Szenario, wie du gerade gesagt hast. Aber beides im Zusammenspiel. Vor allem, weil ich mir halt vorstellen könnte, dass sich das eine und das andere auch so ein bisschen ausschließt. Also wenn die Sixers richtig, richtig gut sind, dann wird das ja wahrscheinlich bedeuten, dass Maxi eine richtig geile Saison spielt, dass Embiid wieder ein bisschen der Alte wird, dass Paul George ein Bounceback hat. Und das führt ja dann wiederum dazu, dass wahrscheinlich VJ Edge kommt, weniger Touches und weniger Würfe bekommt in dieser Offense. Deswegen, da bin ich, glaube ich, bei einer 10 von 10. Und bei der Cooper wird nicht Rookie of the Year Geschichte, würde ich mitgehen, da schließe ich mich an mit 8 von 10, weil ich glaube, da gibt es dann eben auch, haben wir ja in unserer Supporter-Folge drüber geredet. Ich bin großer Fan von Trey Johnson, ich glaube, der wird scoren bis zum geht nicht mehr bei den Wizards. Ace Bailey hat für die ein oder andere nach oben schießende Augenbraue gesorgt in der Preseason und so weiter und so fort. Dylan Harper sah echt gut aus bislang. Also, da bin ich bei 8 von 10 und bei dem Sixers Doppelpack 10 von 10.
Yes, sir, mach weiter. Ich würde sagen, die nächsten beiden, die kann man eigentlich auch so zusammen bewerten. Einmal von Luis Underwaterworld, KD wird MVP und einmal von Kuna76, Şengün wird MVP. Zwei der Houston Rockets Stars, eventuell wahrscheinlich die beiden besten Spieler der Houston Rockets, das, ja, nimmt sich so ein bisschen natürlich gegenseitig raus, weil schon von vornherein nur einer von den beiden natürlich, wenn überhaupt, MVP werden kann. Was sind deine Gedanken zu diesen beiden Hot Takes?
Ich würde bei dem KD-Take wahrscheinlich sogar noch ein bisschen heißer ansetzen als bei dem Şengün-Take, weil ich glaube, wenn die Rockets als Team in einer Position sind, dass überhaupt Spieler von ihnen in der MVP-Konversation auftauchen können, das bedeutet ja wahrscheinlich Minimum mal Top-3-Seed, vielleicht sogar die zweite Geige hinter den Thunder. Oder sogar der Number One Seed, wenn die Thunder und Nuggets beide irgendwie einbrechen sollten. Aber je mehr ich da noch dranhänge, umso unwahrscheinlicher wird's. Aber ich glaube, wenn die Rockets als Team in einer solchen Lage sind und vielleicht wirklich 55 Spiele gewinnen oder so oder noch mehr, dann wird das, glaube ich, im Narrativ der öffentlichen Wahrnehmung, auch jetzt nach dem Sommer, den er hatte, die Trajektorie, die er hat mit seinem ersten All-Star-Auftritt im vergangenen Jahr, und dann sicherlich einem nicht schlechten All-NBA-Case und so weiter, dann wird das, glaube ich, eher an Şengün festgemacht werden als an einem Kevin Durant, bei dem die Trajektorie halt in die andere Richtung geht. Ich glaube, Kevin Durant wird dann in diesem Team eher eine Komplementärrolle ausfüllen, wird sicherlich trotzdem noch seine vielen Punkte machen und für das ein oder andere Vote vielleicht abgreifen. Aber ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, wenn ein Zeitreisender kommt und sagt, hey, ein Houston Rocket wurde MVP 2026, was glaubst du, wer ist es? Dann würde ich definitiv Şengün sagen. Und dann würde ich nicht als erstes an Kevin Durant denken. Stimmst du mir dazu oder bin ich da auf dem Holzpfad?
Ich stimme dir dazu, sowohl was ihre offensive Rolle angeht, was ihre Qualität angeht, als auch so Sachen wie Verletzungsanfälligkeit. Also ich halte es für KD weil sehr viel unwahrscheinlicher, dass er die 65 Spiele mal geknackt. Was natürlich für KD so ein bisschen sprechen könnte, ist, wenn die Rockets jetzt meinetwegen eventuell sogar First Seed oder sowas werden, dass er dann der ist, der neu reingekommen ist und dieses Team auf das nächste Level hebt. Aber ich glaube, wir müssen da gar nicht so für den heißen Brei rumgehen. Es ist bei beiden extrem unwahrscheinlich. Also ich würde die KD-Aussage, das ist für mich eine glatte 10 von 10 und ja. Şengün halt eine 9 von 10. Mir fallen eine ganze Menge Spieler, Superstars in der Liga ein, die eine bessere MVP-Chance haben als einer der beiden. Da reden wir natürlich über die drei, die es unter sich ausmachen werden, in meinen Augen. Jokic, SGA und Doncic. Und dann kommen Spieler wie Giannis, Spieler wie Brunson, Spieler wie Kate Cunningham, Spieler wie Wemby, jemand wie Donovan Mitchell eventuell. Das sind alles Spieler, denen ich noch eine höhere Chance geben würde. Die Rockets kommen vor allem über Defense und Defense gewinnt ihr keine MVPs. Und die Rockets kommen über Teamwork. Und Teamwork gewinnt ja halt auch keine MVPs in der NBA. Von daher, ich halte es bei beiden für nahezu ausgeschlossen. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Übung, die wir heute vorhaben.
Genau. Deckt sich zu 100% mit meinen Gedanken. Und da wäre jetzt auch mein nächster Gedanke gewesen. Ich glaube, es wird für beide wahrscheinlich sogar schwer. Selbst, sagen wir mal, die Rockets erreichen ihren Best Case als Team. Das würde wahrscheinlich bedeuten, sagen wir mal Platz 2 im Westen mit 55 Siegen oder so. Ich glaube, selbst dann wird es schwierig für Şengün und oder Durant überhaupt in die Top 5 reinzustoßen, wegen all diesen Kandidaten, die du gerade aufgezählt hast. Ja, also ich bin bei dir, gehe ich voll mit. Ich sage KD 10 von 10 und Şengün 9 von 10. Heißigkeit des MVP-Cases. Und was noch heiß ist... sind die Halloween-Angebote von Holy. Die wollen wir euch ganz, ganz kurz vorstellen. Denn morgen, wenn ihr das hier am Donnerstag direkt auf den Ohren habt, dann ist morgen Halloween. Ich werde Halloween verbringen in Cleveland nach dem Cavs-Raptors-Game. Da dann noch irgendwie in der City auf Achse sein. Bin ich sehr, sehr gespannt, was mein Halloween-Abend da alles zu bieten hat. Wenn ihr es wollt, dann hat euer Halloween eine Holy-Bestellung zu bieten. Und da hat Holy nämlich zum einen mit einem niegelnagelneuen Geschmack mit der Tangerine Tarantula, die ich persönlich sehr empfehlen kann. Also stößt jetzt nicht in meine Top 3 Holy Energy Geschmäcker rein, aber schmeckt mir sehr, sehr gut. Es gibt einen richtig coolen Shaker dazu. Es gibt einen richtig coolen Thermoshaker, also diese großen Flaschen dazu. Und es gibt im Zuge dieser ganzen Halloween-Aktion auch das Halloween-Neukundenangebot, beziehungsweise das Halloween-Starter-Set wird das gute Teil genannt. Jeweils 10 Portionen Tangerine Tarantula, Pomegranate Piranha, einer meiner persönlichen Favoriten, Cherry Cheetah und Blood Orange Bat, also das Quartett der Halloween-Geschmäcker, kehrt zurück. Und das könnt ihr euch sichern für 44,99 € jeweils 10 Portionen, also 40 mal Holy inklusive Shaker. Für schlappe 45 €. Das können wir euch sehr an die Hand legen. Und wie gesagt, Tangerine Tarantula, ich kann es sehr empfehlen. Mir schmeckt sehr, obwohl ich nicht so... Was ist denn das dann? Ist das Mandarine, Nektarine? Ich bin mir da immer sehr unsicher, was die Unterschiede sind zwischen diesen verschiedenen. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Mandarine und Nektarine? Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir Holy-Werbung machen, ist das so eine Entdeckungsreise in Sachen Früchte.
Das ist auf jeden Fall so. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mandarine und Nektarine.
Sag gerne du mal kurz was zu Holy, wenn du Bock hast. Und ich google in der Zwischenzeit und dann können wir das gleich auflösen.
Ja, sehr, sehr gerne. Was gibt es zu Holy noch groß zu sagen? Es sind, ja, Digga, Mandarine und Nektarine sind ja jetzt auch komplett andere.
Es ist Früchte, was, ne, Nektarine geht eher so in die Pfirsich-Richtung.
Pfirsich-Richtung, genau.
Ja, ja. Ist was ganz Mandarine anderes. Ist ja okay. Was ganz anderes. Genau. Also Tangerine, aber ist dann Tangerine, ist dann Mandarine wahrscheinlich in der Übersetzung.
Das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, was ich weiß, Leute, gönnt euch Holy, sind die besten Softdrinks im Game. Ohne Zucker, ohne Chemie, ohne Bullshit. Gut für die Umwelt, da Verpackungsmüll eingespart wird, preisgünstiger als die Konkurrenz und in meinen Augen und in Lorenzos Augen auch leckerer als die Konkurrenz mit unserem Code DS könnt ihr 10% sparen auf eure Bestellung. Großes D, großes S, da gibt es 10% nochmal obendrauf mit den bereits, ja, gerade erwähnten Angeboten zusammen. Also die Rabatte gelten, die Angebote gelten und dann mit unserem Code gibt es dann nochmal 10% Rabatt extra. Die Weihnachtskalender sind auch nach wie vor noch verfügbar und im Sortiment. Also da wird auf jeden Fall jeder fündig. Sehr geil, bei Holy gibt es einmal im Monat ungefähr neue Rabattaktionen, neue Aktionen. Da gibt es immer irgendetwas Neues, irgendetwas zu feiern, irgendwelche nice Kampagnen da. Also sollte man immer irgendwie ein Auge mit drauf haben. Und die Halloween-Kampagne kannst du auf jeden Fall auch sehen lassen. Was hat deine Recherche ergeben?
Meine Recherche hat ergeben, dass Tangerine tatsächlich ins Deutsche übersetzt Mandarine heißt. Und dementsprechend, das war nämlich der Punkt, den ich machen wollte, ich mag Mandarine eigentlich nicht so sehr. Also ich würde jetzt im Alltag nie im Leben auf die Idee kommen, boah, jetzt eine Mandarine. Und trotzdem schmeckt mir dieser Holy fantastisch gut. Und das ist bei einigen tatsächlich so. Ich mag auch Ananas zum Beispiel nicht im alltäglichen Leben. Es gibt aber mehrere Ice-Tea- und Energy-Geschmäcker, wo zumindest Ananas mitverarbeitet ist, die mir fantastisch gut schmecken bei Holy. Also das vielleicht als Appell. Probiert da gerne auch mal verschiedene Sorten durch. Selbst wenn ihr die Früchte an sich nicht, ja, jetzt nicht auf dem Herzen liegen habt. Ja, du hast es gesagt. DS, 10% kriegt ihr auf alles mit diesem Code. Link wie immer in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen, lass uns doch jetzt zum nächsten Take kommen, zum nächsten Hot Take aus der Community. Der kommt von Pat. LaMelo Ball wird vor der Deadline getradet. Was sagen wir dazu, Julius?
Mag ich sehr, halte ich dennoch für krass unwahrscheinlich. Ich glaube, dass die Charlotte Hornets in die Saison gehen und wirklich sehen wollen, was ihr junger Kern kann, fit und gesund. Da reden wir über LaMelo natürlich, über Brandon Miller vor allem, über Colin Knipe. Und ich glaube, dass die Hornets sehr erpicht darauf sind zu sehen, was diese Spieler zusammen können. Und LaMelo als Point Guard, als Dreh- und Angelpunkt dieses Teams ist jemand, um den die Hornets herumbauen wollen. Ich glaube, wenn er hervorragend spielt, traden sie ihn nicht. Wenn er sich wieder verletzt, dann finden sie auch bloß keinen Abnehmer für ihn. Also ich sehe nicht so richtig, was passieren muss, damit sowohl die Hornets sagen, ja, wir traden ihn, als auch irgendjemand anderes jetzt sagt, Alter, den wollen wir unbedingt haben. Ich finde, das widerspricht sich dann so ein bisschen. So ein Weg zu finden, wo Charlotte sagt, ja, okay, machen wir. Und ein anderes Team sagt, ey, wir holen uns den rein. Ich wüsste nicht, was da vorher passiert sein muss, sein kann, damit es dazu kommt. Das bedeutet, ich gebe dem Ganzen auch hier eine glatte 10. Es würde mich absolut schocken, wenn LaMelo Ball getradet wird. Da würden mir 20 Spieler einfallen, wo ich sage, es ist wahrscheinlicher, dass die getradet werden.
Ich glaube, bis zur 10 komme ich nicht ganz. Aber ich stimme dir aus denselben Gründen zu, dass ich es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich halte. Gerade auch wegen dieser potenzieller Trade-Partner-Komponente. Du hast es gerade gesagt, so, wenn er eine geile Saison spielt, gut, dann wird es sicherlich Abnehmer geben, aber dann haben ja die Hornets absolut keinen Grund, ihn zu traden. Wenn er keine geile Saison spielt, sei das jetzt aus Verletzungsgründen oder sei das, dass er die Fragezeichen an seinem Game, die es gibt, ob er ein Winning-Player ist und bla bla bla, was da alles so teilweise zurecht kursiert in den letzten Jahren. Gerade auf seiner Position und in seinem Profil, das ist ein bisschen ein ähnlicher Case wie bei Trae Young. Wenn jetzt die Hawks sich entscheiden, Trae Young traden zu wollen, was sie ja gerüchtensfolge sogar getan haben letzte Saison, die Liste von Teams, die sich A, generell einen Point Guard und B, einen solchen Point Guard, bei dem ja dann wirklich alles rund um ihn läuft. Wenn du dir einen Trae Young oder einen LaMelo Ball ins Team holst, dann ist das ein LaMelo Ball Team danach. Klar, er ist in der Lage, durch seine Shooting-Fähigkeiten, durch seinen Spielstil, der ja schon sehr auf Pace und Passing beruht, natürlich bist du in der Lage, auch irgendwo ein egalitäres Offensivsystem um ihn herum zu bauen. Aber seine Stärken liegen natürlich ganz klar als Initiator mit dem Ball in der Hand. Und die Liste an Teams, die einen solchen Spielertyp überhaupt gebrauchen können, wollen, ist halt relativ kurz. Und deswegen bin ich voll bei dir. Also wenn er jetzt keine supergeile Saison spielt, dann wird sich die Liste der Interessenten, glaube ich, sehr in Grenzen halten. Und wenn er eine supergeile Saison spielt, dann werden die Hornets höchstwahrscheinlich keinen Grund haben, ihn abzugeben. Weil sie ja jetzt auch nicht den nächsten Point Guard, wenn das jetzt bei den Spurs wäre und du hast da Dylan Harper in den Startlöchern und die Spurs sind so überzeugt von Dylan Harper, dass sie sich dazu entscheiden, entweder Fox oder Castle wegzutraden. Okay, aber das hast du ja bei den Hornets nicht. So diese anderen jungen Pieces, die du gerade aufgezählt hast, das sind ja alles keine primären Ballhändler, Point Guards, sondern eher Flügelspieler oder Bigs. Deswegen bin ich voll bei dir. Ich glaube, ganz auf die 10 gehe ich nicht, aber ich gebe dem eine 9 von 10.
Okay, dann kommen wir jetzt zu zwei Hot Takes, die auf jeden Fall keine 10 sind, die dann schon eher in die realistischere Richtung gehen. Handeln beide von den Los Angeles Lakers irgendwo, kommen auch beide von YouTube. Und zwar einmal von Invincible Under the Sun 7. LeBron wird die schlechteste Saison seiner Karriere spielen und danach retiren oder getradet werden. Und von Luisa M325, Lakers spielen keine Playoffs. Mit welchem möchtest du anfangen und wie realistisch ist das Ganze?
Lass uns mit dem zweiten anfangen. Lakers spielen keine Playoffs. Okay. Ich war hoch, was die Lakers angeht. Wir waren beide relativ hoch, was die Lakers angeht. Ich würde behaupten, dass sie selbst im Worst Case ziemlich gute Karten haben, die Playoffs zu erreichen. Also, dass sie ins Play-in abrutschen, das kann natürlich schon passieren in dieser Western Conference, gar keine Frage. Ich denke, selbst im Play-in hast du dann mit Luka Doncic und hoffentlich LeBron James und Austin Reeves ziemlich gute Karten in so einem One-Off-Matchup. Also es würde mich schon sehr, sehr überraschen, wenn sie nicht in den Playoffs stehen. Wie hoch dann die Upside dort ist, also wenn es wirklich Richtung Worst-Case geht und das Ganze nicht klickt und LeBron tatsächlich abfällt und nicht fit bleiben kann und so, dann ist es halt wahrscheinlich in Erstrunden aus gegen OKC oder Denver oder gegen wen man dann auch trifft. Aber dass sie die Playoffs komplett verpassen, also entweder das Play-In verpassen oder im Play-In dann scheitern, das ist für mich eine, ich sag mal, 8,5 von 10. Es ist schon irgendwo realistisch, weil du halt mit der LeBron-Komponente schon ein großes Risiko hast. Wie viele Spiele kann er machen? In welcher Verfassung wird er sein? Aber ich glaube, der Floor ist halt mit Luca und mit Reeves und mit ja dann doch kompetenten Rollenspielern. Auch wenn wir letzte Woche besprochen haben, dass die Rollenspieler sich nicht mit Ruhm bekleckert haben im Opening Night Game gegen die Warriors. Ich denke, der Floor ist dann doch relativ hoch. Deswegen sage ich 8,5 von 10 für den Take, dass die Lakers die Playoffs komplett verpassen.
Ich bin bei 8.
Okay.
Ich bin bei einer 6,5 bis 7, dass die Lakers ins Play-In kommen. Und da müssten sie ja dann im realistischen Fall wahrscheinlich halt beide Spiele verlieren und dann bist du halt bei einer 8 bis 8,5 irgendwo bei mir, wenn ich es jetzt im Westen mal so ein bisschen runterrichte, also okay, sie wird vor ihnen landen, Denver wird vor ihnen landen, Houston wird vor ihnen landen, das sind schon mal drei, die safe sind und dann redest du möglicherweise schnell über Teams wie die Warriors, Timberwolves und Spurs. Und Clippers potenziell auch noch. Das heißt, es sind 7 Teams, dass die Lakers am Ende auf 8 abrutschen, das kann schon gut sein. Dann spielst du zuerst auswärts, da kann man natürlich verlieren, gerade gegen eines der gerade genannten Teams. Und dann geht's halt in einem Do-or-Die-Spiel gegen entweder Dallas oder Memphis oder Phoenix oder Sacramento oder wen auch immer. Da muss schon viel schief gehen, da müssen Verletzungen in die Quere kommen von LeBron, von Reeves, von Luka. Aber es ist absolut nicht ausgeschlossen. Also ich bin hier bei einer 8, weil dieses Team gerade jetzt in Abwesenheit von LeBron, denke ich, sehr, sehr strugglen wird, weil das, was LeBron, zu dem wir dann jetzt auch gleich kommen, dir gibt, das gibt dir halt niemand anderes in diesem Team. Diesen athletischen Flügelspieler, der gleichzeitig Positional Size mitbringt, Athletik und Ballhandling / Shot Creation. Das gibt dir kein Hachimura, das gibt dir kein Gabe Vincent, kein Vanderbilt, wir haben es in unserer letzten Folge auch besprochen gehabt. So der LeBron-Ausfall tut so sehr weh diesem Team, weil sie es Stand jetzt, wer weiß, was noch für Trades passieren jetzt im Verlauf der Saison, aber Stand heute, können sie LeBron nicht mal ansatzweise adäquat ersetzen. Was gar nicht unbedingt so viel noch über LeBron aussagt, ich meine, es ist immer schwer, einen Top-10-Spieler zu ersetzen. Es sagt halt vor allem was über diese Kaderkonstruktion aus, die sehr problematisch ist. Und wenn Luca hier und da mal ein Spiel aussetzt, hier und da mit Wehwehchen zu tun hat, was immer sein kann bei ihm, und wenn LeBron der jetzt dann auch nicht ab Mitte November wieder da ist und garantiert bis zum Saisonende. Das kann ja auch alles noch sich nach hinten ziehen. Da können neuer Stuff dazukommen. Das kann wieder sich aufmachen und erneut dann für Ausfälle sorgen bei ihm. Das weiß man ja alles nicht. Also da würde ich auch stark davon ausgehen, dass LeBron mehr Zeit verpasst jetzt in der Saison. Dann Richtung Januar, Februar und März noch. Das kann ihn schon sehr in die Quere kommen, aber es muss schon sehr viel schiefgehen dafür, dass wir sie nicht in den Playoffs sehen. Das heißt, da bin ich hier bei einer 8. Jetzt zu der LeBron-Sache. Das ist dann schon deutlich realistischer. Man muss auch noch mal so ein bisschen aufteilen. Das sind ja mehrere Aussagen innerhalb von einer. Einmal, dass er die schlechte Saison seiner Karriere spielt. Ich denke, das ist nicht sicher, aber das ist schon sehr wahrscheinlich, dass LeBron die schlechte Saison seiner Karriere spielen wird. Weil alle anderen Saisons halt so wahnsinnig gut waren.
Die Frage wäre der Vergleich zu seiner Rookie-Saison. Also wenn man sich die Frage stellt, was war denn überhaupt die schlechteste Saison in LeBrons Karriere, landet man wahrscheinlich bei 2003-04 und 21 Punkte im Schnitt, 5,5 Rebounds, 5,9 Assists, 1,6 Steals, also damals mit in seiner jugendlichen Athletik natürlich auch noch ein ziemliches Steal-Monster gewesen. Ziemlich schwache Quoten, so generell durch die Bank weg, vor allem die Dreierquote damals noch auf einem ganz anderen Niveau als heutzutage, 29% geschossen. Also sogar das halte ich für, glaubst du, LeBron könnte eine schlechtere, in Anführungszeichen, Saison spielen als diese Rookie-Saison?
Nee, wahrscheinlich nicht. Die habe ich jetzt nicht bedacht. Ich habe jetzt über LeBron nachgedacht, seitdem ich angefangen habe, LeBron zu verfolgen, was noch nicht 2003-04 war, weil ich da 5 Jahre alt war. Das kann schon sehr gut sein, aber wenn wir jetzt über alles danach reden, dann halte ich es für sehr, sehr realistisch, dass das die schlechteste Saison jetzt sein wird.
Das stimmt. Trotzdem die Frage, ich weiß nicht, ob ich da zu viel interpretiere und mir zu viel anmaße, LeBron James persönlich zu kennen. Ich schätze ihn so ein, als dass wir nicht plötzlich, hey, ich retire jetzt, ich bin weg nach der Saison. Ich glaube, er wird diese Farewell-Tour, die ein Kobe zum Beispiel hatte, die ein Jordan ja in einer sehr extremen Version hatte, dadurch, dass er nochmal zurückkam und dann für die Wizards gespielt hat. Ich denke, LeBron wird vor einer Saison ankündigen, das wird meine letzte Saison und wird dann diesen, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, ich finde, das ist ein gutes Recht und ich persönlich würde es sehr feiern, aber ich denke, er wird diesen Trubel und diese Attention sehr gerne mitnehmen. Oder schätzt du ihn da anders ein?
Nein. Also das würde mich auch sehr, sehr überraschen. Ich gehe stark davon aus, dass LeBron das rechtzeitig verkünden wird und die Attention, die Farewell-Tour da auch gerne mitnimmt. Das würde mich sehr schocken, wenn es anders laufen würde. Er ist nicht der Tim Duncan-Typspieler, der das macht. Das muss auch gar nicht mal positiv oder negativ behaftet sein. LeBron hat jedes Recht, wie er seine Karriere beendet, sich verdient. So, weil ich habe es jetzt nochmal so ein bisschen rausgehört, so dieses Abschiedstournee-Ding, dass das so ein bisschen negativ behaftet ist, dass es eher irgendwie als Stärke eines Spielers angesehen wird, dann einfach zu retiren, so wie Tim Duncan. So, und dass es irgendwie eine Schwäche von LeBron ist oder dass es irgendwie, dass er das braucht für sein Ego. Das glaube ich
nicht. Oder so wie Malcolm Brogdon am Ende vom Training Camp.
Genau. Malcolm Brogdon ist halt wild, weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber hätte er noch eine länger gespielt, dann bekommst du quasi, bist du in diesem NBA Healthcare Plan drin für immer und bist da abgesichert und kriegst gewisse Benefits ab x Jahren in der NBA. Und Brogdon hat jetzt halt ein Jahr weniger gemacht. Er hat weit über 100 Millionen verdient in seiner Karriere. Das wird vielleicht jetzt nicht die ganz große Rolle spielen für ihn, aber das hat mich überrascht, dass er das nicht mitnimmt, noch für ein Jahr von der Bank zu kommen in New York. Aber er wird seine Gründe gehabt haben. Was ich gerade sagen wollte, selbst ein Dirk Nowitzki hat eine Abschiedstournee gemacht und dem kann man ja wohl jetzt nicht vorwerfen, dass er irgendwie ein Ego-Problem hat oder so. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass das dann irgendwie negativ verhaftet ist, sage ich mal. Das wollte ich nur loswerden an der Stelle. Ich glaube, LeBron braucht es trotzdem für sein Ego. Ich glaube, er wird es machen, aber er hat sich das verdient, auch das zu machen. Das heißt, dass er retired nach der Saison, halte ich für unwahrscheinlich. Gut, Trade ist jetzt halt die Frage, inwiefern das wirklich impliziert, dass es ein Trade sein muss und nicht einfach ein Wechsel. Wenn ich jetzt mal hier ein Auge zudrücke sage und generell von einem Wechsel, dass LeBron quasi dann wechselt oder retired nach der Saison, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich glaube, wir werden das letztes Jahr von LeBron bei den Lakers sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Okay. Ja. Hast du gesehen, wie wenig anwesend er war bei dem Spiel, bei dem Lakers-Game?
Ja.
Ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren vom anderen Ende der Welt, aber LeBron sah nicht so aus, als ob er groß Bock hatte, da zu sein und als ob er da jetzt so richtig involviert ist. Hat sich sehr zurückgehalten in den Auszeiten während der Spiele Und das kennen wir anders von ihm, selbst wenn er von der Bank quasi zugeschaut hat in der Vergangenheit in L.A. Kann sein, dass irgendwas Persönliches war, kann sein, dass wir da irgendwie zu viel reininterpretieren. Ich habe es auch schon von mehreren Leuten gehört, die sich dazu auch schon geäußert haben. Es ist nicht nur mir aufgefallen, LeBron war sehr abwesend und kalt, so ein bisschen bei dem Spiel. Wer weiß, aber ich glaube, die Zeit, die neigt sich dem Ende zu und alles, was man hört von Leuten, die vor Ort sind, die jeden Tag dabei sind bei den Lakers, andere Beatwriter und Reporter. Was man so hört, ist, dass das sehr distanziert ist zwischen LeBron und den Lakers und so ein bisschen abgekühlt und die Fronten so ein bisschen verhärtet. Wer weiß. Ich denke, es wird sein letztes Jahr in L.A. sein.
Interessant. Also was gibst du dem Take in Summe? Na, ich war...
Eine 4.
Ich glaube, also die letzten Jahre haben ja schon ziemlich durchblicken lassen, dass LeBron gerne in L.A. spielt. Bronny hat noch Vertrag nächstes Jahr, aber das habe ich jetzt gerade gesehen, der ist komplett ungarantiert. Also die Lakers könnten ihn im Sommer 26 auch einfach entlassen, ohne da irgendwie groß was, große Kosten auf sich nehmen zu müssen. Ich würde... vom Bauchgefühl eher sagen, er beendet seine Karriere in L.A., aber ich habe mich da mit dem Thema einfach auch weniger auseinandergesetzt als du. Also wenn du da jetzt so eine Tendenz hast, dann nehme ich das auf jeden Fall ernst und beschäftige mich vielleicht auch mal damit jetzt irgendwann im Laufe der Saison. Was man so, und jetzt diesen Sommer ist natürlich relativ kurios gelaufen, aber was man so die letzten Jahre immer gehört hat, war es ja schon immer dieses über allem Stehende, dass LeBron in L.A. sein möchte. Mhm. Interessant, interessant.
Lakers haben jetzt ihren neuen... Ihr neuen so Star, das neue Center ihres Universums. Also ich geb ihm eine 4. Wie stehst du dazu?
Na, ich war so bei 6-7. Also ich konnte es mir schon auch vorstellen, dass er wechselt im Sommer und vor allem das mit der schlechtesten Saison. Klar, wenn wir da die Rookie-Saison vielleicht mal ausklammern, dann halte ich das sogar für wahrscheinlich. Ich sag mal 7. Also wegen meiner Tendenz, dass ich glaube, dass er eher bei den Lakers dann noch bleiben wird über die Saison hinaus. Aber jetzt auch nicht super hot oder 6 oder 6,5, sowas.
Okay, jetzt wird's interessant.
Jetzt wird's sehr interessant. Wir haben auch wieder zwei Takes zu einer Mannschaft, nämlich zu den Oklahoma City Thunder, die auch wieder quasi in gegensätzliche Richtungen gehen. Erstens von Maxim Shevchuk. OKC knackt den Warriors-Rekord. Chet wird MIP und SGA wieder MVP. Und der andere Take von Ole: OKC fliegt in der zweiten Runde raus. Rein theoretisch schließt sich das eine und das andere natürlich nicht aus, weil das eine bezieht sich auf die Regular Season, das andere dann auf die Playoffs. Aber so im Großen und Ganzen kann man wahrscheinlich schon sagen, dass es sich zumindest mal entgegengeht, diese beiden Takes. Diesmal würde ich dir die Wahl überlassen. Wo willst du anfangen, bei welchen der beiden?
Dann fangen wir mit dem ersten von dir genannten an. Sind ja basically 3 Hot Takes in einem. Wenn du jetzt wirklich sagst, ey, diese 3 Sachen, dann ist es für mich eine glatte 10, dass alles 3 eintrifft. Wenn wir es jetzt natürlich runterbröseln und über alle 3 individuell sprechen, was ich für die bessere Idee halte, muss man da, denke ich, mal ein bisschen differenzieren. So, wenn wir jetzt mit der ersten Teilaussage anfangen, und zwar, dass die Thunder den Warriors-Rekord knacken, da bin ich bei einer 9. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber es gibt einen realistischen Weg. Das ist ein Team, und ich hatte es in meinem letzten YouTube-Video gesagt gehabt, was letztes Jahr an der 70er-Win-Marke gekratzt hat, während Chet Holmgren 50 Spiele glatt verpasst hat. Es gibt einen realistischen Weg, wo dieses Team einfach mehr oder weniger so gut wie jedes Spiel in der Saison gewinnt. Weil man diese Defense hat, weil man SGA hat und weil einfach immer irgendjemand abliefert. Und wenn es SGA nicht ist, dann ist es J-Dub, den einige als Top 20 Spieler sehen. Oder Holmgren, den wir in unserer Top 20 drin hatten. Beziehungsweise ich hatte ihn auf jeden Fall drin. Ich weiß nicht, ob du ihn drin hattest oder hattest du ihn nicht drin? Du hattest ihn nicht drin, oder?
Nee, in den Top 20 nicht, aber ich hatte ihn relativ kurz danach. Ich guck kurz.
Cason Wallace ist dabei, so einen kleinen Sprung zu machen, der sich andeutet, dieses Team ist tief, dieses Team hat alles, was du brauchst. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich tippe, dass sie diesen Rekord brechen, weil das halt einfach auch so ein bisschen diesen Rekord disrespected. Die Warriors haben ihre ersten 26 Spiele in der Saison damals gewonnen. 26-0. Gerade, ich glaube, viele jüngere NBA-Fans, die zu der Zeit noch nicht so dabei waren, das ist schwer greifbar, wie gut dieses Team war und wie wenig du verlieren musst, um am Ende 73 Siege zu holen. Und hier wird ja auch davon geredet, dass der Rekord geknackt wird, was für mich heißt 74. 74-8 müsste man dann holen, das wäre schon wirklich einmalig, zumal, und auch das hatten wir ja neulich gesagt gehabt, als wir unser Western Conference Power Ranking schon haben, Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt wollen, ob man da überhaupt bereit ist, den Fuß so auf dem Gaspedal zu lassen zwischen Oktober und April. Die Warriors, die damals unendlich viel gewonnen haben, mussten trotzdem hart dafür kämpfen. Und es hat sie auch am Ende erst am letzten Spiel der Saison gegen Memphis entschieden gehabt. Und man musste diesen Rekord jagen, den Fuß auf dem Gaspedal lassen. Und gerade, und das ist was, da haben wir bei der ganz normalen noch gar nicht drüber geredet, in der modernen NBA, in der nochmal moderneren NBA, wo, das fällt mir jetzt so spontan, aber ich glaube, es ist ein guter Punkt. Ich glaube, du verlierst heute eher mal ein Spiel, einfach weil deine Gegner heiß laufen von Downtown. Ja, das war absolut was, wo die Warriors sich nicht so den großen Kopf machen mussten, weil sie das einzige Team in der NBA waren, was ständig heiß war von Downtown zu der Zeit. Aber gerade in der modernen NBA, wo alle Teams shooten, shooten, shooten ohne Ende, du verlierst eher mal ein Spiel. Weil einfach, selbst wenn es Utah ist oder so, dann treffen die halt mal 60% ihrer Dreier und nehmen aber 50 davon. Und dann verlierst du halt so ein Spiel. Und da kannst du machen, was du willst. Du verlierst es halt einfach, auch wenn du OKC bist. Und ich glaube deswegen, weil heute viel mehr so durch offensiv krasse Leistung einzelne Spiele gewinnen werden können, ist es nochmal schwieriger, von 82 dann 74 zu gewinnen. Das heißt, hier bin ich bei einer 9. Ich nehme an, dass du das nicht groß anders sehen wirst. Du hattest sie ja auch ein bisschen weiter weg getippt gehabt, glaube ich.
Naja, ich habe sie im Western Conference Power Ranking, in unserem, habe ich ihnen die 70 reingeknallt.
Okay, aber selbst der da Sprung, bist du ja noch weit weg von 74.
Ja klar, natürlich, natürlich. Aber der Sprung ist ja dann nicht mehr so riesig. Deswegen, wenn wir jetzt nur dieses Warriors-Rekord-Ding nehmen, dann bin ich da so bei einer 7 oder so. Also so ganz, ganz heiß darf ich da, glaube ich, nicht gehen, weil halt meine Diskrepanz von dem, was ich predikte und dem, was dann dieser Outcome wäre, sind halt nur in Anführungszeichen 4 Siege. Klar, diese 4 Siege auf dem Level, das macht schon ganz schön was aus. Deswegen auch relativ hoch, aber da wäre ich jetzt nur bei einer 7. Wenn wir aber, und ich glaube, das, also das Shea-MVP-Ding ist ja auch nicht sonderlich heiß, weil, also wenn die Warriors, wenn die Thunder so eine gute Saison haben, dann ist ja fast schon da irgendwie mit eingepriesen oder mit, es kommt dann fast schon im Doppelpack, dass dann Shea nochmal MVP wird. Die Holmgren-MIP-Geschichte, die ist wahrscheinlich am nicht am unwahrscheinlichsten, das ist dann auch noch wahrscheinlicher, als dass sie 74 Spiele gewinnen wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wie groß der Sprung sein kann. Also Chet hat letztes Jahr 15 Punkte, 2,2 Blocks, 8 Rebounds, 2 Assists. Wenn das jetzt auf 22, 11, 4 und 3 Blocks hochgeht oder so, dann hat er wahrscheinlich einen MIP-Case. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ich weiß nicht, ob seine Rolle aus irgendeinem Grund explodieren wird, ob er aus irgendeinem Grund explodieren wird. Wir haben es in der Opening Night zum Beispiel gesehen, 7 von 7 kommt er da rein und schießt die Lichter aus und ist dann aber gefühlt 2/4 nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht, ob er das Zeug dazu hat, wirklich auf so einem konstanten Level so krass Zahlen aufzulegen, dass er da am Ende zum MIP wird. Also ja, wenn man das alles 3 zusammennimmt, ich hatte Chet übrigens auf 22 in meinem Ranking, Top 30 Ranking, weil du vorher gefragt hattest, also knapp außerhalb der Top 20. Ich hatte J-Dub auf 19. Wenn man alles 3 zusammennimmt, dann bin ich auch bei einer 10. Aber 10 von 10 heiß, aber schon irgendwo realistisch vorstellbar.
Ja, die Holmgren-MIP-Nummer, die versaut das halt so ein bisschen. Ich glaube, und das hast du ja auch gerade gesagt, wenn die Thunder so viele Siege holen, dann wird Shea halt auch MVP und dann hast du halt beides dann mit einmal richtig. Ich erwarte von Holmgren einen massiven Sprung in seinem dritten Jahr in der NBA am offensiven Ende. Als Ballhändler, als Creator, scheint Masse draufgepackt zu haben über den Sommer. Ich habe es auch in meinem letzten Video gesagt gehabt. Das sieht alles ein bisschen smoother, ein bisschen balancierter aus, mehr unter Kontrolle und offensiv. Er weiß einfach mehr, wo er zu stehen hat und wie er sich zu bewegen hat. Sehr, sehr früh natürlich für solche Aussagen, aber ich glaube, dass da eine Menge Potenzial noch da ist, um ausgeschöpft zu werden. Und ich erwarte in Jahr 3 einen großen Sprung. Also ich denke, dass Cason Wallace und Chet Holmgren, die beiden Spieler sind, die größten Leistungssprünge am offensiven Ende machen in dieser Saison für OKC. Ich glaube nicht, dass Chet Holmgren große MIP-Chancen hat, selbst wenn er diesen besagten Sprung macht. Wir hatten ihn auch beide nicht einmal erwähnt in unserer Award-Prediction-Supporter-Folge. Von daher, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das killt am Ende auch diesen Hot-Take für mich so ein bisschen. Das bedeutet, ich bin bei einer 9 von 10, was die Thunder-Siege angeht. Ich bin bei einer 5 bis 6 von 10. Shea wird MVP und dann bin ich bei einer glatten 10 von 10 wieder bei Holmgren MIP und das alles 3 halt zusammen zutrifft, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Dann wird es schon wahrscheinlich ein bisschen interessanter, wenn wir aufs Playoff-Picture gucken, denn Wenn man jetzt bedenkt, OKC als amtierender Champion in der zweiten Runde raus, natürlich unwahrscheinlich, aber lass sie mal auf Denver oder Houston in Runde 2 treffen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie Erster werden, wir denken natürlich, dass Denver und Houston Zweiter und Dritter werden und damit würde man erst in den Conference Finals auf einen dieser beiden treffen. Aber wenn irgendwas passiert und Denver oder Houston abrutscht auf 4 oder lass irgendwas passieren und OKC abrutschen auf 2, dann könnte es in der zweiten Runde auf ein Zusammentreffen kommen. Und OKC ist sicherlich favorisiert, egal ob gegen Denver oder gegen Houston. Aber ausgeschlossen ist es nicht, dass dort etwas prickeln werden könnte. Oder wie siehst du das?
Definitiv nicht. Das hat ja auch der Playoff-Run letztes Jahr gezeigt. So dieses Team, so gut sie auch waren und so überragend sie waren in der Regular Season, die waren ja nicht unschlagbar. Sie mussten gegen Denver über 7 gehen, was ein deutlich schwächeres vermutlich Denver-Team ist, als wir das dieses Jahr sehen werden. Sie mussten gegen die Pacers über 7 gehen, die ja jetzt auch bei allem Lob und bei aller Liebe, die sie bekommen haben von uns, jetzt auch kein Überteam waren. Das heißt, selbst wenn es nicht gegen Denver oder gegen Houston geht, sondern gegen, gut, bei den Clippers und Warriors, das sind zwei Teams, bei denen ich mir durchaus Chancen ausrechnen würde. Da muss natürlich vieles gut laufen, was diese alten und gebrechlichen Kader angeht im Laufe der Saison, aber sowohl die Clippers als auch die Warriors halte ich es für denkbar, dass die als richtig, richtig, richtig gute Teams in die Playoffs gehen. Die Lakers sowieso, wenn Luka und LeBron und Reeves klicken, vielleicht sogar die Timberwolves, also ich glaube von diesen, so das sind die 7, die ich gerade genannt habe, also Thunder und dann eben Nuggets, Rockets, Clippers, Warriors, Lakers, Timberwolves, das sind meine Top 7 im Westen im Power Ranking gewesen. Natürlich sind die Thunder klar favorisiert gegen die Clippers, Warriors, Lakers und Wolves und nicht ganz so klar, aber trotzdem favorisiert gegen die Rockets und Nuggets. Aber dass da dann eine kleinere Verletzung dazwischen funkt für J-Dub oder für Chet, klar, wenn ein SGA ausfällt, dann ist das sowieso eine ganz andere Konversation, oder dass vielleicht so ein bisschen der Wurm drin ist und Denver mal für 2 Spiele richtig heiß läuft oder so, das ist schon drin, selbst wenn jetzt nicht was Katastrophales passiert bei den Thunder. Und deswegen würde ich diesem Take hier eine 5 von 10 geben. Natürlich ist es eher unwahrscheinlich, aber ich würde jetzt auch nicht aus allen Wolken fallen, wenn die Thunder in 7 Spielen scheitern an einem dieser anderen richtig guten West-Teams.
Ja, ich glaube, bis auf 5 würde ich nicht gehen. Ich glaube, ich bin eher bei 7. Mhm. Weil es natürlich auch erstmal die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es überhaupt auf eines dieser Teams treffen? Und das ist ja schon auch gar nicht mal so wahrscheinlich, dass sie überhaupt auf Denver oder Houston treffen in der zweiten Runde, ja, ist schon nicht so wahrscheinlich. Und dass sie dann auch noch ausscheiden, ist ja dann auch nicht so wahrscheinlich. Und deswegen kann ich da nicht bei einer 5 sein, weil 5 ist ja wirklich genau in der Mitte bei mir. Deswegen bin ich ja eher bei einer 6,5 bis 7. Aber in den Playoffs kann viel passieren. Deshalb das letzte Jahr, die letzte Saison wieder gezeigt. Das sehen wir jedes Jahr. Verletzungen können in die Quere kommen. Denver ist extrem gut. Houston ist extrem gut. Das war ein Duell auf Augenhöhe, Opening Night. Warum nicht? Okay, sie ist nicht über alle Zweifel erhaben. Sie sind nicht unbesiegbar. Kein Team ist unbesiegbar. Kein Team hat die zweite Runde überstanden als amtierender Champion seit einer sehr, sehr langen Zeit in der NBA. Also deswegen ist es vielleicht gar kein so großer Hot Take, weil das letzte Mal, dass ein amtierender Champion die zweite Runde überstanden hat, waren die 2019er Golden State Warriors. Und seitdem ist jedes einzelne Championship-Team im Jahr danach ausgeschieden, wenn wir es mal schnell durchgehen. Die Raptors waren natürlich kein Thema dann in 2020. Die Lakers sind in der ersten Runde 2021 ausgeschieden. 2022 sind die Bucks in der zweiten Runde gescheitert an Boston. Ich mache es übrigens jetzt hier gerade aus dem Kopf. 2023 sind die Warriors an den Lakers gescheitert in der zweiten Runde. 2024 sind die Nuggets in der zweiten Runde an Minnesota gescheitert und 2025 sind die Celtics in der zweiten Runde an den New York Knicks gescheitert. Das heißt, wenn sich dieser Trend so, wenn dieser Trend so weitergeht, dann scheitert OKC in der zweiten Runde spätestens 2026 an womöglich Denver oder Houston oder Minnesota oder den Warriors oder an wem auch immer. Ich glaub's trotzdem nicht aktuell.
Alright. Einen haben wir noch, dann haben wir die 10 voll, 10 Hot Takes aus der Community.
Yes, Sir, von Slasher7223. Der MIP oder Sixth Man of the Year geht nach Deutschland. Bin mir noch unsicher, ob ein Wagner oder Schröder. Sehr, sehr schön.
Ich sage 10 von 10. Das ist wirklich sehr, sehr heiß in meinen Augen, einfach weil, also nicht, dass ich Franz nicht einen Leistungssprung zutraue oder Dennis nicht zutraue, eine richtig gute Saison zu spielen, aber Dennis ist halt der Starter auf der 1 in Sacramento. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was passieren muss, dass sich das ändert. Also ich glaube nicht, dass Malik Monk sich da plötzlich zum Starter mausert. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein riesiger Trade passiert, wo dann ein Starting-Level-Point-Guard reingeholt wird. Ich denke, Dennis wurde verpflichtet als Starter. Er hat gestartet in der Preseason, er hat gestartet im Opening-Night-Game. Und wenn da jetzt Sabonis und Keegan Murray, die zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ausfallen, dazukommen, dann wird sich da ja auch nichts dran ändern. Dann rutschen nämlich einfach Nick Clifford und also dass Drew Eubanks aktuell der Kings Starter auf der 5 ist, ist schon ein bisschen traurig. Die beiden rutschen dann raus und dann bleibt Dennis trotzdem der Starter auf der 1. Ich glaube, da müsste schon viel passieren, dass er auf die Bank rutscht, um überhaupt eligible zu sein für den Sixth Man of the Year Award. Wenn jetzt Monk starten würde und Dennis von der Bank kommt, dann müsste da trotzdem viel passieren. Dann müsste Dennis eine bockstarke Saison spielen. Vielleicht der ein oder andere von den anderen Kandidaten müsste ein bisschen abfallen, aber dann würde ich das schon sehen. Aber ich halte es halt für so gut wie ausgeschlossen, dass er wählbar sein wird, weil er halt Starter ist. Und bei Franz, MIP, großer Leistungssprung, ja, traue ich ihm zu. Ich glaube, selbst wenn der kommt, wird das sich nicht genug in Counting Stats niederschlagen, um da in der MIP-Konversation so wirklich krass mitzumischen. Weil er hat letzte Saison schon 24 Punkte, 5,7 Rebounds, 4,7 Assists. Wie viel ist da noch Luft nach oben, was die Counting Stats angeht? An der Seite von Paolo, an der Seite von Desmond Bane.
Und Sachs, der auch wieder da ist jetzt.
Genau, ja. Das glaube ich einfach nicht. Und deswegen, wenn man das dann beides noch zusammennimmt, dann halte ich es für sehr, sehr ausgeschlossen. Und dann deswegen bin ich bei einer 10 von 10.
Auf jeden Fall. Also ich bin bei beiden individuell bei einer 10 von 10. Und dann ist es ja in der Kombination das gleiche Resultat. Du hast es gerade schon gesagt, bei Dennis ist es vor allem das, er halt einfach die Kriterien sehr wahrscheinlich nicht erfüllen wird. Und bei Franz, ich glaube, Franz hat massive Sprünge, die er machen kann und sollte in Richtung Wurf, vor allem natürlich. Aber dass sich das dann im MIP irgendwie widerspiegelt, das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Zum einen wegen der Counting-Set und zum anderen so, dann müsste er schon irgendwo in Richtung MVP-Rennen landen. Und das ist halt natürlich gerade an der Seite von Banchero sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir haben es Open Night gesehen, da hat er einfach cleane 24 Punkte gemacht. Und ich glaube, das wird vom Average her auch dann so sein wie in der Saison jetzt, weil Banchero wird in den 20ern scoren, Bane wird in den 20ern scoren und Wagner wird in den 20ern scoren. Ich glaube, keiner von ihnen wird 30 im Schnitt machen. Dafür verteilt sich das auf zu viele Schultern. Sachs ist mittlerweile auch wieder da als Big Four. Er macht das komplett. Tristan wird in Jahr 2 eine größere Rolle einnehmen als in Jahr 1. Ich glaube, er wird sich massiv weiterentwickeln. Chase Richardson als Rookie wird da direkt auch eine Rolle haben in diesem Team. Das ist nicht die Spielweise der Magic. Das ist nicht die Spielweise der Franz. Das ist nicht Franz' Spielweise. Hier jetzt den Ball übel zu dominieren und jetzt 30 aufzulegen. Natürlich sollten sich Banchero und Sachs verletzen und wieder die Hälfte der Saison ausfallen, dann never say never. Aber das halte ich schon für nahezu ausgeschlossen. Also wir haben weder bei unserem Sixth Man of the Year Award Besprechung irgendwie über Dennis geredet, noch haben wir beim MIP über Franz geredet. Und das heißt, wir hatten sie dann nicht einmal mit überhaupt auf dem Schirm als irgendwie Honorable Mentions und dementsprechend halte ich beide hier für sehr, sehr unwahrscheinlich, nahezu ausgeschlossen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn mal wieder ein Award nach Deutschland geht. Es ist schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ein Award nach Deutschland ging. War das sogar Dirk's MVP? Oder ist Dennis mal Sixth Man geworden damals in OKC? Wie war denn das?
Ich glaube, also wahrscheinlich wird das. Nee,
ich glaube
das
auch
ist
nicht,
wahrscheinlich
dass
sogar
Sixth Man wurde.
Ist das sogar der einzige Award, der jemals an. Ich meine, hat Detlef Schrempf mal Sixth Man gewonnen?
Ich
könnte mir vorstellen, dass der Dirk MVP, Detlef Schrempf war zweimal Sixth Man of the Year, 91 und 92.
Okay.
Das heißt, das ging auf jeden Fall an einen Deutschen, aber das war ja dann vor Dirk logischerweise. Dennis war mal Zweiter in dieser OKC-Saison, also in der zweiten OKC-Saison.
Ich hatte ja über Dennis ein Video gemacht in Sachen Hall of Fame Case und da hatte ich ja all seine Awards und Auszeichnungen mal recherchiert und da war nichts in Sachen NBA mit dabei.
Er war Zweiter im Sixth Man of the Year Voting 2020 und ansonsten
20 war das in OKC, genau.
Genau. Also, außer wir haben da jetzt irgendwas ganz Krasses nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, dann ist wahrscheinlich der MVP von Dirk und die beiden Sixth Man of the Year Awards von Schrempf wahrscheinlich die einzigen deutschen
schlecht,
Awards.
Wenn mal wieder ein Award nach Deutschland geht.
Absolut. Alright. Ich hätte noch eine Trivia-Frage für dich. Hast du Bock?
Ja.
Und zwar Credit an ChatGPT beziehungsweise Credit und gleichzeitig Kritik an ChatGPT. Ich habe nämlich ChatGPT nach einer NBA, einer kniffligen NBA-Trivia-Frage gefragt. Und dann kam eine, die sich dann aber als falsch rausgestellt hat. ChatGPT hat mich dann gefragt, es gibt nur einen Spieler in NBA-History, der in einer Saison mal mindestens 2000 Punkte, mindestens 900 Rebounds und mindestens 400 Assists gesammelt hat. Und das stimmt halt einfach nicht, dass es da nur einen gab. Da gab es nämlich 4 Spieler und insgesamt 6 Saisons. Also 2 dieser 4 Spieler haben das jeweils 2-mal geschafft. Ja, und ich hätte gerne, dass du mir diese 4 Spieler bzw. diese 6 Saisons versuchst zu nennen. Mindestens 2000 Punkte, mindestens 400 Assists, mindestens 900 Rebounds.
Ich denke in Richtung Triple-Double-Maschinen in der modernen NBA, aber 900 Rebounds, das müssen ja schon, wenn du 82 Spiele machst, das sind ja dann schon über 11 pro Spiel. Und ich weiß nicht, ob Harden und Luca und Westbrook, ob die das gepackt haben. Soll ich eher in Richtung Triple-Double-Maschinen denken oder eher so in Richtung Double-Double-Big-Man, die einigermaßen gut passen konnten?
Denk mal, also ich kann dir das gerne als, also so die krasseste moderne Triple-Double-Maschine war ja Westbrook und dem sein Career-High waren 864 Rebounds 2017. Also da bist du auf dem richtigen Pfad, dass das nicht gereicht hat. Es ist eine Triple-Double-Maschine dabei, aber eben nicht eine dieser modernen Jungs. Jokic ist es, genau, den könnte man natürlich auch als Triple-Double-Maschine bezeichnen. 2021-22 und 2023-24 zweimal Nikola Jokic.
Okay, gut. Shaq, als er irgendwann angefangen hat, gut zu passen?
Das gucke ich gerne. Nein, stimmt nicht. Das wird ziemlich sicher an den Assists gescheitert sein. Ich gucke mal, was sein Career-High war in der Saison.
Was sind denn
299 Assists.
Okay, also brauchst basically, wenn du alle Spiele machst, 5 Assists pro Abend.
Ja, also da war Shaq dann weit davon entfernt.
Ich habe jetzt einen von 6, den leichtesten.
Ne, du hast einen von 4 und quasi 2 von 6 Saisons.
Okay. Ja, LeBron hat halt nie so viele Rebounds geaveraged, oder?
Nee. Da kann ich auch gerne
nicht.
Mal. Was das? Also du bist bei diesen Triple-Double, also Guard-Triple-Double-Maschine ist nicht verkehrt, aber halt nicht diese modernen Dudes, sondern die OG-Triple-Double-Maschine.
Ja, so Oscar Robertson.
Genau. Okay. LeBrons Career-High waren 709 Rebounds in einer Saison, das war 2018.
Oscar Robertson einmal. Ist es noch ein aktiver einmal. Spieler?
Nein.
Okay, dann Wilt wahrscheinlich, oder? Der hat doch auch
immer Gottlos. Selbstverständlich.
Ja, okay.
Zweimal, 1964 und 1966. Das heißt, es fehlt dir jetzt noch ein Spieler und eine Saison. Und das war witzigerweise, also laut ChatGPT hättest du jetzt 4 oder 3 falsche Antworten gegeben und der eine, der dir jetzt noch fehlt, ist laut ChatGPT der einzige gewesen.
Also wir lernen daraus, wir nehmen uns gerne zukünftig Inspiration von ChatGPT für Fragen, aber recherchieren die dann selber nach, um dann die
richtig,
Antwort
richtig,
zu haben.
Richtig, richtig, richtig.
Nicht schlecht. Gib mir mal irgendeinen Hint.
Einer der absoluten Goats.
Kareem.
Ja. Okay. 1975, 76 für die Lakers. War das seine erste Lakers-Saison? Ja, es war seine erste Lakers-Saison. Das musst du mir vorstellen.
Meine Freundin kennt jetzt übrigens auch Kareem, weil Kareem Abdul-Jabbar sowohl bei Scrubs mal in einer Folge mitgespielt hat, als auch bei New Girl. Und sie war so wie Leonardo DiCaprio in diesem einen Meme, wo er so drauf zeigt. Ja. So dachte ich, der hat ja nicht auch schon bei Scrubs mitgespielt. Als wir jetzt
Kareem Abdul-Jabbar generell, der wird bei Big Bang Theory einmal erwähnt. Das habe ich neulich gesehen, diese Szene. Da war Leonard auf irgendeiner
Von Will Wheaton?
Ja, wahrscheinlich. Auf so einer Party? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe nur die Szene gesehen, als er dann Penny davon erzählt und sie so, Kareem Abdul-Jabbar?
Genau, und Sheldon wollte, glaube ich, unbedingt dahin und ist aber nicht eingeladen worden von Will.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Und dann natürlich hier im deutschsprachigen Raum der legendäre FIFA-Kommentar.
Ja.
Das war ein amerikanischer
Basketballer, der war 2,20 groß.
Ja, genau, aber wie wurde das eingeleitet?
Bei
die Flanke ging in Richtung von Kareem Abdul-Jabbar.
Genau.
Frank Buschmann aus FIFA, das müsste so FIFA, weiß ich nicht, FIFA 15 oder so gewesen sein, oder sogar noch früher.
Irgendwie sowas. Das, mein Zweitliebster. Das Beste war, das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät.
Oder einmal dritter Stock, Herrenunterwäsche.
Okay, den habe ich nie gehört.
Oh, herrlich. Das ist ja fast wie Eckfahren und Zielschießen.
Oh Mann.
Ja, das FIFA hat schon einige Klassiker herausgebracht über die Jahre. Alright, Freunde. Dann in diesem Sinne recht herzliche Grüße aus den United States of America meinerseits. Wir haben zu diesem Zeitpunkt, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt vor meiner Reise, noch nicht so hundertprozentig festklopfen können, wie jetzt dieser Zeitraum die nächsten Wochen contenttechnisch aussieht. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche wieder für euch da sein. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche für euch am Start sein. Vermutlich Donnerstagmorgen, so wie ihr es gewohnt seid. Wir haben gesagt, dass wir da entweder an dem Dienstag oder an dem Mittwoch die Folge aufnehmen. Und dann werden wir die Woche drauf auch für euch am Start sein, aber dann wahrscheinlich eher so Richtung Wochenende, weil da komme ich am Donnerstag dann wieder zurück nach Deutschland. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir einfach danach auf. In Sachen Supporterfolgen, patreon.com/doublestepback, gerne vorbeischauen. Das hängt jetzt auch alles ein bisschen davon ab, inwiefern ich Erfolg habe mit meinen Akkreditierungsbewerbungen und inwiefern ich da eventuell die Chance bekomme, Stimmen einzusammeln. Und das werde ich dann natürlich unter anderem auch für euch tun. Gerade bei diesem Pistons gegen Magic Game wäre das natürlich super cool, wenn ich da die Chance kriege mit Franz oder Tristan. Vielleicht ist auch Moritz dabei, das weiß ich nicht. Ich schätze mal, der wird auch bei der Mannschaft sein. Also wenn ich da die Chance kriege, mit den deutschen Jungs zu sprechen, dann werdet ihr das natürlich in irgendeiner Form auch gerne auf die Ohren bekommen. Unterm Strich, was ich damit sagen möchte, das ist noch so ein bisschen fluide, wie jetzt die nächsten Wochen content-technisch aussehen. Wir versprechen euch, wir sind für euch da und ihr werdet Content bekommen, aber lassen wir uns erstmal noch nicht festnageln auf bestimmte Tage oder bestimmte Themen. Das wird sich dann alles ergeben. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nicht mehr zu sagen als Happy Halloween dann morgen und ganz, ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, checkt gerne Holy aus, schaut gerne bei Patreon vorbei. Beide Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und bis dahin, macht's gut, Freunde. Vielen, vielen Dank. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.